Herzlich willkommen zur Episode 17 von den Kryptohelden. Hey, heute stellen wir uns mal die Frage, wie wir einem Newbie die Blockchain erklären würden. Wenn du das selbst schon mal gemacht hast, weißt du, dass das gar nicht so einfach ist. Viel Spaß bei der Episode wünschen dir deine Gastgeber Ono Akpolat und Hung Tio.
Es gibt ein Thema, was uns immer wieder beschäftigt. Wie würdest du heute die Blockchain jemanden erklären? Wenn du dich mit dem Thema befasst, dann bist du sicherlich der Experte bei dir im Freundeskreis. Es gibt aber viele Herausforderungen, um es jemandem wirklich einfach zu erklären. Und ich glaube, Hung, du hast dir da mal Gedanken zu gemacht. Wie würdest du es denn heute jemandem ganz einfach erklären, was eine Blockchain ist?
Ja, das ist nämlich richtig cool. Man kennt ja vielleicht Richard Feynman. Und der hat ja so eine Lernmethode, die eigentlich sagt, naja, du hast es erst verstanden, wenn du es jemanden anders einfach erklären kannst. Ja. Und ich finde das auch hier, gerade für so ein komplexes Thema, ist es total passend. Und ich glaube, es geht allen so, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Du gehst da in diese Rabbit Hole rein, verstehst immer mehr, denkst, du hast es verstanden. Und wenn du es dann irgendjemandem versuchst zu erklären, dann merkst du, ey, das ist hier noch nicht ganz scharf und hier habe ich es eigentlich auch noch nicht ganz verstanden. Du merkst es halt genau, wenn du einen anderen in die Augen blickst und der halt wieder nur Fragezeichen hat, ja. Und du es aber nicht lösen kannst. Und deshalb diese Frage, wie würde ich heute die Blockchain jemandem erklären, ist eigentlich eine valide Frage, die man sich eigentlich alle 3 Monate mal stellen kann. Und ich glaube, dass sich das im Lauf der Zeit auch jedes Mal ändert und jedes Mal verbessert. Und bei mir war das jetzt gerade aktuell. Ich habe jetzt mich im Rahmen eines Vortrags für ein Unternehmen habe ich mich nochmal vorbereitet und habe versucht, nochmal diese Themen ganz einfach darzustellen. Und ich bin da auf die gleichen Themen gestoßen, die ich am Anfang halt immer hatte, als ich mich am Anfang mit diesem Thema beschäftigt habe. Nämlich irgendwie so das Gefühl, du versuchst so die einzelnen Komponenten zu verstehen, ja, und hast dann auch dieses Gefühl, dass du es verstehst. Dann mal so ein Beispiel. Irgendwie, du verstehst, ja, Proof of Work, warum heißt das Proof of Work? Ja, da muss man so Rechenleistung bereitstellen, dann ist das so ein Arbeitsnachweis, ja. Und das kannst du so erklären und du hast eigentlich so das Gefühl, dass du es verstehst. Bis dann irgendwann jemand sagt, hey, Proof of Work, ja, ist toll, verstanden, was ist, aber warum brauche ich das überhaupt? Wozu ist das da? Und dann fängt es auf einmal an, so wenn man so tiefer geht, dass man sagt, ja, auch keine Ahnung, warum ist denn das eigentlich da? Redet jeder drüber, aber so ganz einfach erklären, warum das da ist, ist schwierig. Dann schmeißt man so rein mit, ja, Mining und Goldschürfen und man musste früher doch auch arbeiten, damit man das Gold geschürft hat. Aber man merkt dann irgendwie selber, naja, eine ganz tolle Erklärung ist das nicht. Und ich glaube, es ist aber saumäßig wichtig für dieses Verständnis, dass man wirklich ja versteht, was die einzelnen, ich nenne es mal Komponenten oder Zutaten von so einem Blockchain-Netzwerk oder Bitcoin-Netzwerk, ja, was diese einzelnen Komponenten denn tatsächlich lösen. Und das, was ich jetzt gemerkt habe oder wie ich es jetzt heute jemandem erklären würde, ist, dass ich da sehr stark auf Fragen mich konzentriere, ja, und die Reihenfolge der Fragen. Das heißt, dass man nicht einfach nur die Lösung präsentiert, sondern das so Schritt für Schritt aufbaut mit einfachen Fragen, weil man sich da auf das Problem fokussiert und dann halt versteht, ja, wofür denn dann diese Lösung gut ist, ja. Und ich hätte mir gedacht, das machen wir jetzt einfach mal gemeinsam, Onur, dass ich das einfach versuchen, du mal guckst, ob du das jetzt verstehst, ja.
Also finde ich wirklich super und vorhin so ein bisschen als Witz gesagt, aber auch halb ernst gemeint ist, zum einen sind wir alle wahrscheinlich keine Experten, weil wir, das Thema ist einfach noch viel zu neu und wir arbeiten uns jetzt vielleicht seit 1-2 Jahren rein und nach der klassischen Definition, dass man sich 10.000 Stunden mit einem Thema befasst haben muss, um Experte zu sein, sind wir definitiv keine Experten. Aber Nichtsdestotrotz ist es wirklich so, dass es so ein komplexes Themenfeld ist, dass man selbst mit ja, fortgeschrittenem Wissen Leuten, die davon halt vielleicht noch nie gehört haben oder sehr, sehr wenig gehört haben, viel beibringen kann oder auch erzählen kann oder auch zumindest den Appetit wecken kann. Und nichts anderes machen wir mit dem Podcast. Und ich finde es jetzt halt auch super, dass du, Hung, ja, da jetzt auch so ein bisschen als Speaker unterwegs bist. Und das ist halt wirklich super klasse. Und letztendlich ja, machen wir die Community damit auch größer. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Aber jetzt musst du nochmal beweisen, wie gut du das machst. Von daher.
Ja, das ist jetzt eine Challenge. Aber ich probiere es mal, okay? Also ich glaube, wir fangen jetzt direkt mal an. Und ich glaube, das ist ganz gut beim Erklären, den ja mit dem Status Quo anzufangen. Ja, wir nehmen uns jetzt mal einfach das Bitcoin-Netzwerk, die Mutter aller Blockchains, und schauen uns jetzt diesen einfachsten Anwendungsfall an, aber wahrscheinlich auch bisher den Killer-Anwendungsfall oder den Killer-Anwendungsfall, und zwar den digitalen Zahlungsverkehr. Und so wie ich das Erklären immer starte, ist eigentlich, schauen wir uns doch einfach mal an oder stellen uns mal die Frage, wie funktioniert der digitale Zahlungsverkehr denn heutzutage? Ja, also ohne Bitcoin und Co. Und wie der heute funktioniert, weil digitale Zahlungsverkehr haben wir schon heute. Das ist jetzt nichts Neues, was jetzt durch Kryptowährungen reingekommen ist, sondern wir haben schon vorher digital bezahlen können. Es ist nochmal ganz gut, sich den Ablauf heute mal vorzustellen. Das, was wir nämlich aktuell haben, ist, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Uhr kaufen möchte vom Onur und ich habe digitales Geld, dann schicke ich Onur jetzt digitales Geld, ja, wie so eine Art E-Mail, und Onur empfängt dieses digitale Geld und schickt mir seine Uhr. Ja. Wenn ich jetzt böswillig bin, dann könnte ich dieses digitale Geld, was ich dem Onur geschickt habe, vorher einmal kopiert haben, genauso wie eine MP3, ja, und schicke sie dann dem Bob und kriegt von ihm dann eine Uhr. Und dieses Problem, was ich beim Bargeld jetzt nicht habe, weil dieses Bargeld, wenn ich das dem Onur gebe, dann hat es der Onur, dann kann ich es nicht nochmal dem Bob geben, haben wir halt im digitalen Bereich, dass wir halt Sachen kopieren können. Ja? Und dann kann ich ein Double Spend machen. Ich kann etwas ausgeben, und zwar zweimal. Und das ist eigentlich so, ja, das Grundproblem beim digitalen Zahlungsverkehr. Und deshalb haben wir heutzutage, damit das nicht geschieht, dieses Double Spend, ein Trusted Third Party, ein Intermediär, der zwischen uns sitzt. Und dieser Intermediär sorgt dafür beim digitalen Zahlungsverkehr, dass er einfach schaut, dass Ausgaben nicht doppelt getätigt werden können. Und das macht er dadurch, dass er sagt, ja, ich mache jetzt hier eine Buchhaltung für Onur und für Hung oder vielleicht mehrere Intermediäre in Form von Banken dahinter, die dann sagen, uns könnt ihr vertrauen, wir sorgen dafür, dass die Sachen zusammenpassen und dass Ausgaben nicht doppelt gemacht werden können. Ja? Und das ist die Welt, in der wir heutzutage leben. Das heißt, wir haben Intermediäre, Trusted Third Party, Institutionen, zentrale Institutionen, denen wir vertrauen, damit wir genau dieses Double-Spend-Problem nicht haben. Onur, erste Frage, klar?
Also wirklich total klar beantwortet. Und ja, also Double-Spend ist wirklich das wichtigste Gesetz, was eingehalten werden muss. Und das ist super, super erklärt, und auch mit den Trusted Parties. Also mit der ersten Frage bist du schon mal im Achtelfinale sozusagen.
Sehr schön. Dann spielen wir jetzt die Partie im Achtelfinale. Genau. Und die ist recht interessant, weil jeder von uns ist in eine Zeit reingeboren worden, wo es halt Banken gab im Zahlungsverkehr. Und ich glaube, nur wenige, oder beziehungsweise ich habe mir nicht wirklich die Frage gestellt, kann man es auch irgendwie anders machen? Und das liegt insbesondere daran, dass ich halt Banken vertraue oder auch Regierungen, die dahinter stehen. Aber es gibt wahrscheinlich andere Länder, andere Perspektiven, die irgendwie 2008 auch viele Menschen dazu bewegt haben, zu überlegen, ob so ein digitaler Zahlungsverkehr auch ohne Trusted Third Party möglich ist. Und wie gesagt, das Problem ist halt das Double-Spend-Problem. Und es gibt halt viele Herausforderungen, wenn es kein Trusted Third Party gibt. Und ich glaube, die erste Frage, die man sich da stellen kann, ist, naja, der Trusted Third Party, die Bank, die hat bisher das Hauptbuch geführt. Wenn die Bank nicht mehr da ist, wer pflegt dann das Hauptbuch, ne? Und in so einem, sagen wir mal, verteilten Netzwerk ohne eine zentrale Institution gibt es halt eine Zutat, die wir benötigen. Und das ist, Achtung, das Wort Distributed Ledger. Also wir brauchen ein verteiltes Hauptbuch im Bitcoin-Netzwerk in Form der Blockchain. Da kommen wir noch spezifischer rein, wie das genau ausschaut. Aber das benötigen wir, wenn wir keine zentrale Institution haben. Das heißt, alle Teilnehmer des Netzwerks haben das Hauptbuch und pflegen dieses Hauptbuch aus. Ja? Nächste Frage.
Also, wenn alle dieses Hauptbuch pflegen und verwalten, wer vergibt dann die Konten? Wie kann man jetzt da ein neues Konto erstellen und einfach mitmachen?
Genau. Das ist nämlich genau die nächste Frage, die in dieser Reihenfolge ganz gut ist. Also ich habe keine Bank, zu der ich hinlaufen kann und zu der ich sagen kann, ich möchte teilnehmen, sondern ich kann einfach teilnehmen als Teilnehmer dieses Netzwerks. Eine Bank hat da früher dafür gesorgt, dass jedes Konto eindeutig ist und auch eindeutig einer Person zugeordnet werden kann. Damit wurde sichergestellt, dass du halt sozusagen jemanden das Geld schicken kannst, ja, und du auch nur den Zugriff drauf hast. Jetzt in einem verteilten Netzwerk oder in einem dezentralen Netzwerk ist halt die Frage, ja, wer gibt denn jetzt dir das Konto, damit du teilnehmen kannst? Und hier kommt die zweite Zutat rein, nämlich Kryptographie. Und wir können uns jetzt einfach mal vorstellen, wie Bob das macht. Bob, der jetzt mit mir oder mit Onur Bitcoins austauschen möchte, der muss nicht nur Folgendes machen. Der geht nicht zu einer zentralen Institution, sondern der generiert sich sein, in Anführungsstrichen, Konto selber. Und wie er das macht, ist, dass er einen privaten Schlüssel definiert. Und dieser private Schlüssel, den kann man sich ungefähr so vorstellen wie 256 Zeichen. Und entweder ist das Zeichen eine 0 oder eine 1. Ja? Und das macht er jetzt. Er definiert jetzt oder würfelt 256 mal eine Münze. Und das macht er und hat dann einen privaten Schlüssel, den auch nur er kennt. Und diesen privaten Schlüssel, den nur er kennt, den nimmt er jetzt als Input für eine Hash-Funktion. Ja, das ist eine mathematische Funktion, die auf elliptische Kurven zurückgreift. Und man kann sich so vorstellen, dann nimmt er seinen privaten Schlüssel, diese 256 Zeichen, führt diese Hash-Funktion aus und kriegt dann einen öffentlichen Schlüssel. Ja? Und das Besondere an dieser Hash-Funktion ist, sind eigentlich zwei Eigenschaften. Sie ist zum einen deterministisch, das heißt, das, was ich als Input reingebe, da kommt immer genau exakt der gleiche Output raus. Das ist bei den meisten Funktionen so. Ja. Und das andere ist aber, und das ist, was ein sehr, sehr wichtiges Merkmal ist, sie ist nicht invertierbar. Ja. Das heißt, wenn ich mir jetzt den Output anschaue, also diesen öffentlichen Schlüssel, dann kann ich praktisch nicht ableiten, wie der Input, das heißt der private Schlüssel, aussieht. Ja? Das heißt, das ist wie eine Einbahnstraße. Und diese Eigenschaft ist extrem wichtig, weil dieser öffentliche Schlüssel, das ist die Bitcoin-Adresse, das ist sozusagen dein Konto, auf die du dir was hinschicken lassen kannst, beziehungsweise wovon du dann jemanden anders was hinschicken kannst. Und das kannst du nur, wenn du auch den passenden privaten Schlüssel dazu hast. Ja? Und den kann keiner auf Basis einer öffentlichen Adresse ableiten, weil diese Hash-Funktion nicht inventierbar ist. Und das ist die Lösung dafür, wie du ein Konto bekommen kannst. ohne zentrale Institution. Jetzt werden viele sagen, ja, aber hier jetzt 256 Mal und das kann ja passieren, dass dann zwei Leute denselben privaten Schlüssel haben, dann kommt dieselbe öffentliche Adresse raus. Ja, wie sieht's denn da aus? Und da ist es so, dass es praktisch unmöglich ist. Klar, es kann sein, ja, wenn du 256 Mal eine Münze wirfst, dass exakt dasselbe rauskommt. Aber wenn du dir die Kombination anschaust, also 2 hoch 256, dann sind das so viele Möglichkeiten. Das ist
mehr als Atome im Universum oder irgendwie sowas.
Genau, und das ist praktisch sozusagen unmöglich, dass dann zwei Leute exakt denselben privaten Schlüssel haben und damit auch denselben öffentlichen Schlüssel, ne? Das heißt, die Kryptographie hier und die Anzahl der Möglichkeiten, das ist eigentlich die Lösung dafür, dass wie man ohne zentrale Institution eine Bitcoin-Adresse, ein Konto bekommen kann, um an so einem offenen Netzwerk teilzunehmen. Okay? Alles klar. Gute Frage. Nächste Frage. Auch dort kommt jetzt das Thema Kryptographie rein. Wir müssen uns jetzt, stellen wir uns aber vor, wir sind jetzt Bob und Alice und beide wollen eine Transaktion, oder Bob möchte Bitcoin an Alice schicken, dann machen sie jetzt beides Folgendes. Also Alice benennt Bob ihre öffentliche Adresse. Ja, also sie macht das, wie wir gerade beschrieben haben, holt sich sozusagen eine Bitcoin-Adresse, indem sie sich wieder diesen privaten Schlüssel generiert oder definiert und dann die Hash-Funktion anwendet, bekommt einen öffentlichen Schlüssel und den schickt sie dann an Bob. Und Bob hat dasselbe gemacht und hat auf einer öffentlichen Adresse bei sich irgendwie einen Bitcoin drauf und möchte jetzt den halben Bitcoin an Alice schicken. Was er jetzt macht, ist, er definiert sich eine Transaktionsnachricht. Und in dieser Transaktionsnachricht stehen folgende Angaben. Nämlich zum einen die Bitcoin-Adresse von ihm, wo er sozusagen seinen einen Bitcoin drauf hat. Dann die Bitcoin-Adresse von Alice, das heißt die Bitcoin-Adresse, die Bitcoins erhalten soll. Dann den Betrag, wir sagen hier mal an dem Beispiel einen halben Bitcoin. Und damit haben wir eigentlich so alle wichtigen Parameter zusammen dieser Transaktionsnachricht. Das, was er jetzt noch machen muss, und das ist extrem wichtig, ist, damit diese Transaktion als gültig angesehen wird, er muss sie signieren. Und er kann das nur machen, weil nur diese Signatur benötigt zum einen diesen privaten Schlüssel von der Bitcoin-Adresse, die sozusagen von der Bitcoins verschickt wird, plus diese Signatur berücksichtigt auch die drei Parameter, die wir gerade benannt haben. Also diesen, wer ist der Empfänger, von welcher Bitcoin-Adresse geht sie aus und welcher Betrag. Ja? Und diese Signatur, das kann man sich wieder vorstellen, oder da wird auch wieder Kryptographie genutzt, das ist wieder so eine Hash-Funktion. Da geht als Input genau alle diese Parameter rein und dann gibt es ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis, das ist die Signatur, das hängt er mit in die Transaktionsnachricht. Und das Geniale jetzt an dieser Transaktionsnachricht ist, mit dieser Signatur, es kann jeder Teilnehmer im Netzwerk checken, ob diese Transaktion tatsächlich von Bob veranlasst worden ist. Ja? Weil über die digitale Signatur ist es möglich zu prüfen, ob die Inhalte dieser Transaktionsnachricht von dem formuliert oder zusammengestellt worden sind, der auch diesen privaten Schlüssel hat. Und das ist, wenn man sich das mal so anschaut oder vergleicht mit so Kreditkarten oder Transaktionen dort, dann ist es natürlich ganz anders. Ne? Jetzt stellt euch mal vor, ich gebe dem Ono jetzt meine Kreditkartennummer und meine CVS-Nummer, um ihm dann irgendwie anzuweisen, ja du Ono, mach mal damit die und die Bezahlung oder zieh mal so und so viel Geld aus dem Bankautomaten ab, dann muss ich ihm vertrauen. Ne? Weil er kann zukünftig mit diesen Angaben sich bereichern. Ne? Und das Tolle hier in diesem Bitcoin-Netzwerk mit dieser Transaktionsnachricht, wenn ich diese Transaktionsnachricht auch mit dieser digitalen Signatur dem Ono jetzt gebe, dann muss ich ihm nicht vertrauen. Er kann nämlich nicht jetzt die Adresse ändern, die Empfängeradresse oder den Betrag ändern, weil sobald er das tut, passt diese digitale Signatur nicht mehr. Und die einzige Möglichkeit wäre, sozusagen etwas zu ändern, ist, diesen privaten Schlüssel zu besitzen und neu zu signieren. Und es gibt später halt komplett andere Möglichkeiten, weil dieses Konzept an Sicherheit einfach anders ausschaut.
Also das war aus meiner Sicht super souverän erklärt und ein ganz lockeres, ein 3:0 und ganz locker ins Finale spaziert. Und ja, also das ist wirklich das Spannende und vielleicht noch eine kleine Sache. Also bei der Kryptographie, die ist eben so aufgebaut, dass das Verifizieren oder das Prüfen, ob eine Signatur stimmt oder auch beim Mining, ob die Nonce stimmt, ist halt eine sehr, sehr einfache Berechnung und eine sehr leichte Aufgabe für jeden im Netzwerk. Das heißt aber nicht, dass es einfach zu knacken oder rückwärts zu rechnen ist. Denn das Rückwärtsrechnen ist im Prinzip theoretisch zwar möglich, aber praktisch aktuell unmöglich. Und das Verifizieren ist aber wiederum mit sehr einfacher Computation eben möglich. Und das ist eben bei der Signatur auch so. Und das ist eben super, super spannend. Also man kann anhand der Signatur fast überhaupt, es ist unmöglich, den Private Key zurückzuberechnen. Man kann aber genau sagen, ob diese Adresse letztendlich das verschickt hat. Und das ist eben
das super geniale. Das Tolle ist, ich meine, dieses Thema mit Kryptographie und Verschlüsselung, das gibt's ja schon seit den 90ern, ne? Auch Richtung E-Mail und so weiter, PGP und sonst was. Aber ich sag mal, früher hat's mich nicht so wirklich interessiert. Jetzt, wo du auf einmal Werte, Geld oder Assets rumschickst, willst du halt genau wissen, wie es funktioniert. Ne? Und deshalb guckt man da jetzt nochmal ganz anders und kritischer drauf.
Aber das ist genau das, Hung. Also das hat mich 1:1, mir ging es genauso. Und deswegen meinte ich vorhin auch, schaut euch mal auf Wikipedia einfach Cryptographic Primitives an. Das ist eine ganz kurze Seite, wo einfach Primitives ist einfach die Building Blocks, also die Blöcke, die Lego-Bausteine, aus denen Kryptographie zusammengestellt wird. Und das sind genau diese Sachen. Ne? Das ist ein Hash, das ist ein Public Key, das ist ein Private Key. Und mich hat es vorher auch nie wirklich interessiert, auch wenn ich immer sichere Passwörter hatte. Und jetzt auf einmal ist das super spannend. Also, genau. Wir sind im Finale.
Yes! Okay.
Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn jetzt alle einfach Transaktionen generieren können und erstellen können im Netzwerk. Wie stimmt man denn dann überein, welche Transaktionen gültig sind und welche nicht? Also wer bestimmt das? Wie wird das bestimmt?
Richtig. Und das ist eigentlich jetzt das Geniale an dieser Erfindung. Weil das ist nämlich das Hauptproblem, was jetzt geknackt worden ist. was das überhaupt alles möglich macht. Weil klar, jetzt kann jeder Transaktion generieren, ja, und verteilen, und in so einem dezentralen Netzwerk ist es halt jetzt recht saumäßig schwierig festzustellen, ja, welche Transaktionen denn jetzt als gültig angesehen werden und welche nicht. Wir hatten ja schon gesehen, die Reihenfolge ist saumäßig wichtig, ne? Wenn Bob jetzt zwei Transaktionen macht, wo er wieder so ein Double-Spend-Problem oder Double-Spend-Versuch macht, ja, das heißt, eine Transaktion, wo er jetzt einen ganzen Bitcoin irgendwie an Alice verschickt und dann nochmal eine Transaktion zusammen erstellt, wo er an Edgar nochmal einen Bitcoin verschickt, wobei er nur ein Bitcoin hat, dann spielt es natürlich saumäßig die Rolle, welche Transaktion zuerst als gültig angesehen wird. Ne? Man braucht also einen Mechanismus. Und das ist in einem dezentralen Netzwerk halt schwer. Man kann sich vorstellen irgendwie, dass man sagt, ja gut, muss man einfach nur auf einen Timestamp gucken, ist doch nicht so schwer. Das Thema ist nur, es gibt diesen Timestamp nicht. Ja? Es gibt keine zentrale Instanz, die halt die Uhrzeit für sich beansprucht. Das heißt, man haut jetzt alle Transaktionen raus. Man kann sich vorstellen, das ist wie so ein riesen Bucket an unbestätigten Transaktionen. Und jetzt muss man halt gucken, wie man in diesem Netzwerk halt sagt, ja, die Transaktionen, das sind jetzt die, die nehmen wir jetzt mal rein. Und die sind jetzt Teil der Wahrheit. Und wir müssen uns jetzt irgendwie einigen. So, und hier kommt jetzt der Konsensusmechanismen oder Konsensusalgorithmus ins Spiel. Das heißt, dieser Konsensusmechanismen gibt vor, wie die Teilnehmer aus dem Netzwerk übereinstimmen über die Transaktion. Also wir stellen uns jetzt einfach mal ein Bucket voller Transaktionen vor, die in diesem Netzwerk verteilt worden sind an verschiedene Knoten. Und das, was jetzt geschieht, ist, dass man diese Transaktionen bündelt. Man bündelt sie zu Blöcken. Und so ein Block sieht so aus, dass ich da wieder diese Transaktionsnachrichten habe, als Beispiel 1 bis 5. So, wie wir es gerade vorhin auch dargestellt haben, mit der entsprechenden Signatur. Und wir bündeln die jetzt zusammen und müssen jetzt bestimmen, welcher Block denn der Block ist, den alle jetzt übernehmen. Und das wird in diesem Konsensusalgorithmus im Bitcoin-Netzwerk so gelöst, dass man sagt, hey, wir machen einen kleinen Wettbewerb. Und dieser Wettbewerb sieht so aus, dass ein kleines Puzzle gelöst werden muss. Und zwar in der Form, dass nicht jeder Block gültig ist. Man sagt, ein Block ist nur gültig, wenn der Hash, der aus dem gesamten Input des Blocks, also alle Transaktionen, gewissen Bedingungen genügt. Ja? Als Beispiel, der muss irgendwie mit 4, 5, 6 oder 7 Nullen anfangen. Und was jetzt geschieht ist, dass die Teilnehmer in diesem Netzwerk halt über eine Freikarte, die sie in diesem Block haben, die Nonce, halt da herumspielen. Die Nonce ändern und schauen, ob ein Hash rauskommt mit den Transaktionen, die sie sich ausgesucht haben, der genau diesen Bedingungen entspricht. Und wie wir schon gesagt haben, diese Hash-Funktion ist nicht invertierbar. Das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, oh, ich gucke mir jetzt einen Hash an, der fängt mit 5 Nullern an, hat den und den Input und dann leite ich mir ab, welche Nonce rauskommen muss, sondern er muss das wirklich ausprobieren und testen, weil es nur in one way ist. Und damit habe ich halt eine gewisse Herausforderung. Ich muss Rechenleistung bereitstellen, brauche Hardware, ich brauche Energie, um dieses Puzzle zu lösen. Ich teste da, probiere mehrere Möglichkeiten bei der Nonce aus, bis es dann letztendlich passt und ein Hash rauskommt, der diesen Bedingungen genügt. Und wenn ich das erreicht habe, dann hebe ich die Hand und sage, ich bin Erster und verschicke diesen Block an allen anderen Teilnehmern. Diese Teilnehmer können dann schnell validieren, ob der Hash diesen Bedingungen genügt. Und wenn es so ist, dann übernehmen sie das in ihr Hauptbuch. Und das nächste Puzzle beginnt. Das heißt, die nächste Runde des Wettbewerbs beginnt, dass man dort wieder nach dem nächsten Block sucht. Warum macht man das so? Beziehungsweise wer macht das? Dieser Wettbewerb, der hat einen Anreiz. Letztendlich so, diese Validierung dieser Transaktion und des Blockes, diese Arbeit können entsprechende Miner durchführen. Ja? Du hast da, brauchst eine spezifische Hardware und führst halt diese Berechnungen durch, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Diese Miner haben als Anreiz, dass sie eine gewisse Ausschüttung bekommen in Form von Bitcoins, wenn sie nämlich diesen Wettbewerb gewinnen, aktuell 12,5 Bitcoins, plus entsprechende Transaktionsgebühren der jeweiligen Transaktionen, die in diesem Block drin sind. Als Miner hast du in Hardware investierst und verbrauchst Energie, um das Rätsel zu lösen. Das gelöste Rätsel ist ein Arbeitsnachweis. Deshalb spricht man hier auch von dem Proof-of-Work-Verfahren. So, jetzt können wir uns also einen gültigen Block vorstellen. Die Frage ist jetzt, was ist dann die Blockchain? Die Blockchain, das sind Blöcke, die miteinander verkettet werden. Und zwar dadurch, dass immer beim nächsten Block der Hash des Vorgängerblocks als Input eingeht. Ich referenziere in dem aktuellen Block also auf den Vorgängerblock. Warum ist das so wichtig? Nehmen wir uns einfach mal den Fall, dass Bob bösartig ist und auch an diesem Wettbewerb teilnimmt und als Miner arbeitet. Er möchte jetzt seine Transaktion mit Alice rückgängig machen. Und nehmen wir mal an, diese Transaktion mit Alice ist einem der vorherigen Blocks berücksichtigt. Was Bob jetzt macht ist, er gabelt die Blockchain. Er geht wieder zurück zu dem Block, wo seine Transaktion zu Alice drin ist, und löscht diese Transaktion raus und baut einen neuen Block. Dieser Block muss natürlich auch gültig sein. Das heißt, er muss diesen Block wieder minen, sodass der Hash, der rauskommt, wieder den Bedingungen genügt. Das Verzwickte an der Sache ist aber, es reicht nicht nur aus, diesen einen Block anzupassen. Denn alle nachfolgenden Blöcke werden mit einem Schlag auch ungültig, weil sie ja den ursprünglichen Hash mit berücksichtigt haben. Ja, also auch da muss er jetzt anfangen, diese Blöcke zu hashen und über die passende Nonce einen Hash zu finden, der diesen Bedingungen genügt. Und in der Zwischenzeit arbeitet das gesamte Netzwerk weiterhin mit der ursprünglichen Blockchain, wo diese Transaktion noch drin ist. Und die Teilnehmer des Netzwerks werden diese Blockchain oder diesen Strang als die Wahrheit ansehen. Es sei denn, Bob gelingt es, sag mal, eine längere Kette zu bauen und das Netzwerk damit zu überzeugen, hey, ihr arbeitet an der falschen Blockchain, am falschen Strang, arbeitet lieber an diesem Strang hier, wo diese Transaktion zu Alice nicht drin ist. Damit er die Teilnehmer überzeugen kann, dass sein Strang der richtige ist, weil länger, muss er genügend Hash-Power haben, um schneller mehr Blöcke hashen zu können, damit die anderen Teilnehmer umsteigen. Man spricht von der 51%-Attacke. Das heißt, du brauchst mindestens 51% der Rechenleistung, damit du einen längeren Strang bauen kannst. Und umso größer das Netzwerk ist, umso schwieriger wird natürlich dieses Unterfangen. Dieser Arbeitsnachweis oder Proof of Work genannt, um einen gültigen Block zu bekommen, ist unheimlich wichtig. Denn was jetzt geschieht ist, dass Bob halt sagt, hey, ich investiere Geld in Form von Hardware und Energie, um eine Transaktion ungültig zu machen. Und es kann sein, dass das Netzwerk nicht meinem Block oder meinen Strang als Wahrheit ansieht und ich diese Kosten abschreiben muss. Ich habe sozusagen Skin in the Game. Und das ist etwas, was sich komplett vom Internet unterscheidet wo du halt E-Mails und Spam-E-Mails herumschicken kannst, ohne tatsächlich irgendwie dafür büßen zu müssen. Ja? Du hast keine Kosten, du kannst duplizieren. Über den Konsensalgorithmus und dieses Proof-of-Work-Verfahren hast du sozusagen ein Anreizsystem geschaffen, was schlechtes Verhalten bestrafen kann und gutes Verhalten belohnt. Ja? An Bobs Stelle kann ich mir jetzt natürlich überlegen, hey, bevor ich jetzt irgendwie massiv in Hardware investiere, um mich schlecht zu verhalten, um eine Transaktion rauszunehmen, die eigentlich getätigt worden ist, kann ich ja auch mit den Regeln spielen und an dem Wettbewerb teilnehmen, wo ich auch eine Ausschüttung bekommen kann. Statt mit wenig Chancen manipulieren zu wollen, kann ich doch mit besseren Chancen beim Wettbewerb gutartig mitspielen. Und das ist eigentlich die geniale Erfindung, dieser Konsensmechanismus. Der Konsens beruht auf einem Anreizsystem und dem Wettbewerb zwischen den Minern, sodass sich alle Teilnehmer im Netzwerk aus spieltheoretischer Sicht gut verhalten sollten. Ja, da mit dieser Bitcoin-Erfindung durch Satoshi Nakamoto ist das Byzantine Generals-Problem gelöst worden. Ihr könnt euch das Problem mal anschauen, der Link ist in den Shownotes.
Wir sind Weltmeister.
Ja, du hast Bruno, es geschafft. Hast du es jetzt verstanden, ja?
Ich hab's endlich verstanden.
Nee, ich muss dir echt sagen, das ist jetzt so die, ja, ein Weg ist, es zu erklären. Das ist jetzt sehr auf der Ebene des, wie funktioniert es denn? Und ich fall da immer noch mal dran. Also falls der ein oder andere Zuhörer jetzt trotzdem noch Fragezeichen hat, das kann sein, ja. Meldet euch das zurück, meldet mir das zurück. Ich bin da immer noch auf der Suche, wie man das noch besser erklären kann. Und ob man vielleicht nicht die ein oder andere Frage nochmal mit einbauen muss, die man dann beantwortet. Aber ich glaube, so von der Story her, was wir jetzt gehört haben oder wie wir das dargestellt haben, das heißt vom Status quo bis hin dann zu den einzelnen Fragen Richtung, wer pflegt das Hauptbuch, wie kriege ich ein Konto, wie sieht eine Transaktion aus, wie stimmen alle zusammen überein, was dann wirklich gültig ist. Das sind so, wenn man die Fragen durchgeht und jemanden das erklärt, der jetzt noch gar nichts damit zu tun hat, der kann meistens das schon ganz gut nachvollziehen. Ja. Weil eine andere Möglichkeit, und das muss man echt mal probieren, ich hab mal nach super geilen Definitionen gesucht und habe da auch einige gute gefunden. Eine, die es wirklich auf den Punkt trifft, ja, das habe ich im englischsprachigen Bereich, ich lese die jetzt kurz mal vor. Also Blockchain, it's a consensus decentralized network based on blockchain technology and a proof of work algorithm that allows digital token to act as a reward system for a game theoretical competition between decentralized miners who validate the correctness of transactions. So kann man es auch erklären, oder? Es ist on point. Aber ich glaube, damit hast du nur Fragezeichen.
Bauchschmerzen, ja. Nee, also vor allem, es ist auch zu Bitcoin-spezifisch und wir sind ja inzwischen auch so ein bisschen weiter und das erklärt auch überhaupt nicht die Grundlagen, die du heute erklärt hast. Das, was mir gerade dabei eingefallen ist, als du erklärt hast, ist, mir hat noch nie jemand das Bankwesen oder das Bankensystem oder auch, keine Ahnung, Swift irgendwie so erklärt. Ich weiß überhaupt nicht, wenn mir jemand aus den USA Geld schickt, an welche Schnittstelle geht es, in welcher Datenbank wird das aufbewahrt, was bestimmt dann, dass es empfangen wurde, was ist, gibt's da keine Confirmation oder so, wer vertraut da wem, wie viele Institutionen sind da dazwischen. Ich bin mir sicher, es ist mindestens eine Order of Magnitude komplexer, aber deswegen, da denke ich mir immer wieder, nee, da ist wirklich die Blockchain eigentlich noch relativ simpel, um ehrlich zu sein. Also es ist zwar viel Kryptographie und viel, ja, also jetzt, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, dann muss man da wahrscheinlich sich 3 Wochen reinlesen. Aber das geht ja noch, wenn man sich mal das Finanzsystem anschaut und dann denkt, okay, wo fange ich jetzt da überhaupt an? Wer ist da wofür zuständig? Also von daher glaube ich, und ich finde, man muss auch einfach immer wieder, man sollte es immer wieder angehen und wirklich besser verstehen, weil es ist kein Zustand, sondern es ist ein Prozess. Wir lernen auch jeden Tag was Neues, wie bei der letzten Folge. Und ja, ne, ansonsten muss ich echt sagen, es wird immer besser. Und ich glaube, in 3 Monaten, wenn wir das nochmal machen, ist es noch besser.
Das können wir jetzt zu einer Regel-Episode machen. Wie würden wir denn heute nochmal erklären? Ich glaube, was ganz wichtig ist, und das ist vielleicht auch ein Ausblick für die nächsten Episoden, das Thema ist halt, man hat dann irgendwie das Bitcoin-Netzwerk verstanden und auch das Thema Zahlungsverkehr, aber der Transfer ist saumäßig schwierig. Ja? Du hast jetzt so die einzelnen Komponenten verstanden und wie die Zusammenhänge sind, wie sie zusammenwirken. Aber man hat, was ich oft sehe, man hat dann immer noch Schwierigkeiten, das anzuwenden auf andere Use Cases. Und da habe ich auch mir in Vorbereitung von einigen Vorträgen halt Gedanken gemacht, wie man diese Lücke zu anderen Use Cases und zu anderen Anwendungsfällen schließen kann. Und ich glaube, das machen wir vielleicht auch eine eigene Folge mal das nächste Mal, wie man das dann jemanden erklären und näher bringen kann. Ja, aber für heute, ich glaube, das passt erstmal. Wir sind Weltmeister. Und ja, Leute, schreibt uns zurück. Geht auch in unsere Facebook-Gruppe, postet uns, gibt mir Feedback dafür, ob ihr vielleicht noch die eine oder andere Idee habt, wie man das noch einfacher erklären kann. Das ist kein gegebener Zustand jetzt. Ich möchte es noch besser verfeinern.
So, Hung, jetzt die letzte Frage. Morgen geht's los. Wer wird Weltmeister?
Ach, schwierig. Ich hätte vor ein paar Tagen hätte ich gesagt, Spanien wird's. Jetzt haben die einen Trainer gerade rausgeschmissen. Ich glaube, das sollte die Stimmung ein bisschen drücken. Es ist echt schwer. Bei meinen Kicktipp-Sachen habe ich jetzt noch weiterhin Spanien drin stehen, aber ich lasse das mal so stehen.
Ich war jetzt einen Monat in Spanien. Aber ich muss sagen, ich mache es ganz simpel. Ich sag, wir packen's. Ich sag, Deutschland wird's. Titelverteidigung. Egal ob mit oder ohne Pfiffe. Ich glaube, wir kriegen's hin.
Ich würde mich sehr freuen. Alles sehr klar. Schön. Das ist doch ein cooler Abschluss.
Na dann.
Ohne. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Ciao. Und zum Abschluss das passende Zitat zur heutigen Folge. I would rather have questions that can't be answered than answers that can't be questioned.